Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Schaubefehl-Podcast, eurem Film-Podcast, der die Pile of Shames, nennen wir es ja nicht mehr, wir nennen sie Stapel der Vorfreude, abarbeiten soll. Und sehr vorfreudig bei mir an meiner Seite natürlich der Matze.
Ja, wenn du das sagst, dass ich vorfreudig bin. Wir sind ja seit geraumer Zeit nur noch im digitalen Studio ohne Video, damit die Tonqualität nicht drunter leidet. Aber ich find's schön, wie du in meine Stimme das rein interpretierst.
Ja, ich gehe einfach davon aus. Also wir freuen uns doch eigentlich immer am Anfang schon wieder aufs Ende, um zu erfahren, was man als nächstes gucken muss. Aber natürlich wollen wir natürlich auch nicht die Euphorie schmälern über die Filme, die wir heute besprechen.
Ja, so kann man es sehen.
Denn das sind natürlich auch wieder zwei Filme, die ja aus verschiedenen Gründen spannend sind, natürlich. Ich meine, bei dir ist es vor allem, also der Film, den ich dir gegeben habe, der schwingt halt bei mir halt eben aus der Kindheit extrem mit. Mhm. Deswegen bin ich halt natürlich sehr gespannt, was du jetzt eben aus der heutigen Warte wieder darüber sagen wirst. Das ist bei sowas ja immer relativ spannend. Und bei mir ist es natürlich wieder ein Oscar-Film, wo wir meine Floskeln nachher wieder schon kennen, die ich sagen werde. Und sie wird kommen. Ich kann es euch schon mal spoilern.
Müsstest du es mal so machen, dass du aus den vorherigen Episoden, immer wenn so etwas kommt, einzelne Wörter ausschneidest und dir so eine Rede vorbereitest und die einfach immer nur Copy-Paste.
Ja, vielleicht sollte ich mir wirklich mal so eine Schaubefehl-Oscar-Rede vorbereiten. Ja, genau. Das wird passen, ja. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Du fängst ja an heute. Mhm. Und wie gesagt, du hast ja einen Film bekommen von mir, da können, glaube ich, einige ZuhörerInnen zustimmen, wenn sie den kennen, auch selbst vielleicht eben aus Kindheitstagen. Der hat früher so manche Traumata ausgelöst und so auch eben bei mir. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie du zum ersten Mal jetzt im gehobenen Alter wie du diesen Film in diesem Alter jetzt wahrgenommen hast. Ich bin sehr gespannt.
Genau, es geht um Hexen im Originalton The Witches aus dem Jahr 1990.
Durch die unglaubliche Fantasie von Jim Henson und die Vorstellungskraft von Regisseur Nicholas Roeg entstand ein faszinierendes neues Fantasy-Abenteuer. Hexen. Als ein kleiner Junge zufällig in ihre geheimnisvolle Welt stolpert, entdeckt er, dass sie viel mehr Macht haben,
bringt ihn mir,
als er sich je vorgestellt hätte.
Von Nicholas Roeg, wenn der genauso ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Und ich war die gesamte Zeit, als der Film losging, so, du kennst den Namen. Mhm. Okay, jetzt nachgucken. Okay, er hat Wendy Gonnell Trauertrage gemacht. Don't Look Now. Der auf dem Podriders Discord schon als Film für Devils and Demons gefordert wurde.
Zum Beispiel, ja. Und der ja ein sehr renommierter Film ist im Genre, ein sehr diskutierter Film ist und auch ein Film ist, der eben für besondere Atmosphären steht. Und ohne die jetzt weggreifen zu wollen, ich finde, das merkt man irgendwo.
Ja, vielleicht nicht ganz so entrückt wie bei Wenn die Gondeln Trauer tragen. Übrigens, der wird nie in diesem Podcast besprochen, weil André und ich haben den Film zusammen gesehen bei dem ersten Filmabend, den wir damals zusammen gemacht haben.
Das war, langes Jahr,
glaube ich, auch der erste Film des Abends und das war gut so. Wenn ich schon bei Stirb langsam eingeschlafen bin. Im Cast haben wir Angelica Houston als Oberhexe, Mae Zetterling als liebe Omi, Jason Fisher, einer der merkwürdigeren Namen, weil Jason wird geschrieben J-A-S-E-N, als Luke heißt die Hauptrolle. Er hatte danach nicht mehr so richtig viel. Er hat aber unter anderem in einem meiner Kindheitsfilme mitgespielt, nämlich in Hook.
In Hook, ja.
Von Steven Spielberg. Den habe ich zum Beispiel irgendwann mal wieder gesehen. Der ist nicht so gut gealtert irgendwie.
Nee, leider. Ich mag den. Also ich finde immer noch, der ist sehr sympathisch natürlich und sehr, sehr charmant.
Auch irgendwie zwei Stunden. Ist erstaunlich langweilig die meiste Zeit.
Ja, Der Zahn der Zeit, ne? Der hat da auf jeden Fall deutlicher zugebissen, muss man sagen.
Und eine weitere kleine Überraschung für mich: Rowan Atkinson spielt mit, denn das Ganze ist eine britische Produktion. Das Ganze basiert auf einem Buch von Roald Dahl. Und was mich sehr, sehr, sehr krass verwundert hat: Der Film hatte keine Oscar-Nominierung für Maske und Make-up. Das hätte ich irgendwie vermutet. Und da habe ich mal geguckt, wer 1991, dann also ein Jahr später, gewonnen hat. Das war Dick Tracy. Ganz merkwürdig. Auch ein Film, den ich nicht kenne. Aber der gute YouTuber Patrick Williams hat neulich ein Video drüber gemacht. Das muss ich mir noch angucken. Mit der Verfügbarkeit des Films ist es auch so eine Sache. Es gibt eine DVD und bei den gängigen Streaming-Diensten gibt es ihn zu leihen. Es gab den auch eine Zeit lang bei Netflix. Inzwischen nicht mehr. Es gibt allerdings in Deutschland keine Blu-ray davon, sondern nur in den USA. Mhm. Auf der IMDb hat der Film eine 6,9. Beim Metacritic erstaunlich viel mit 78. Das ist irgendwie so ein kleiner Peak nach oben, denn Letterboxd steht auch bei 3,4, also irgendwie auf dem gleichen Wert wie bei der IMDb ungefähr. Deswegen hat mich der Metascore da so ein bisschen verwirrt. Meine Erwartungen. Ich habe mir von dem Film einen gewissen Gruselfaktor versprochen und den auch erwartet. So eine Art schauriges Märchen. Und du meintest ja bereits, dass so für Leute in deinem Alter, uns trennen ja nun mal ein paar Jahre, und das ist in der Zeit einfach sehr viel auch, wenn es um Kinderfilme und sowas geht, oder Filme, die man in der Kindheit geschaut hat. Und das ist halt gerade auch bei jetzt Generation, ne, großen Anführungszeichen, deiner Generation so echt so ein Ding ist, so ey, das hat allen den Schauer über den Rücken gejagt und für Traumata gesorgt. Und ich hatte das beim letzten Mal auch schon gesagt, ich weiß es nicht, ob wir die in der Welle Nerdpool-Folge zum Thema überhaupt drin hatten. Das können ja die Zuschauer gerne mal, die Zuhörer gerne mal nachhören. Daumen hoch. Kurzer Plug für den eigenen Podcast. Kann man immer mal einbauen.
Immer.
Wobei man dazu auch noch wissen muss, die Folge heißt Traumas der Kindheit. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein gewollter, falscher Plural war oder nicht. Naja. Worum geht's denn in Hexen, Hexen? Aus der OFDB von unserem guten alten Freund Moonshade. Ein Junge, der von seiner Großmutter die Geheimnisse der Hexen erfahren hat, entdeckt während eines Urlaubs am Meer Anzeichen für eine ganze Hexentagung. Als er mitbekommt, dass ein riesiger Plan zur Vernichtung sämtlicher Kinder umgesetzt werden soll, wird er entdeckt und in eine Maus verwandelt. Doch davon lässt sich der kleine Luke erst recht nicht aufhalten, denn das Schicksal aller Kinder steht auf dem Spiel. Ja, das ist der Plot. Und ja, ich war nach den ersten 10 Minuten schon mal gebannt. Denn der Film beginnt damit, dass die Großmutter Luke erzählt, woran man eine Hexe erkennt, was deren Markenzeichen ist, und erzählt eine ziemlich grausige Geschichte davon, wie eine Freundin von ihr von einer Hexe ja nicht getötet wurde, aber in ein Bild gebannt wurde. Das ist so eine Sache, das ist super gruselig, aber da werde ich später auch noch mal drauf kommen. Bei ganz vielen Sachen in den Film fragt sich der Erwachsene, das ergibt jetzt irgendwie relativ wenig Sinn, oder? Weil es wird immer wieder betont, wie sehr Hexen Kinder hassen und sie töten wollen, aber lass sie mal lieber in ein Bild bannen. Okay, cool. Ja, könnt ihr gerne machen. Ist aber verdammt gruselig. Gerade, es hat so ein bisschen X-Faktor, das unfassbare Vibes, als sie dann erzählt, und dann war das Kind im Bild. Nur halt X-Faktor in sehr, sehr gut gemacht. Und nicht mit Jonathan Frakes, der fragt, ist das Wahrheit oder Fiktion? Und
ja, stimmt.
Diesen doch sehr creepy Vibe nimmt der Film dann noch mit, denn die Eltern von Luke sterben. Hey, was ist ein Kinderfilm ohne tote Eltern?
Schön uplifting.
Ja. Und in England bekommt man dann mit, dass trifft Luke das erste Mal auf eine Hexe, mit die ihm auch, ich habe hier was ganz Tolles für dich in meiner Tasche. Eine Schlange. Wäh? Nein. Gehen Sie weg, fremde Frau, die mir eine Schlange andrehen möchte? Da muss man nicht wissen, dass das eine Hexe ist, um zu sagen, bitte gehen Sie einfach. Und ja, der gesamte Aufbau ist super atmosphärisch und da war ich auch schon, also ich war da schon im Modus, ja, kein Kinderfilm, aber es war alles irgendwie noch, ja, cool. Dann kommt es dazu, dass sie für die Oma hatten, ich glaube, einen Herzinfarkt. Auf jeden Fall soll sie eine Art Reha machen oder Ruheurlaub in diesem Hotel am Strand. Und wie es der Zufall will, findet da gleichzeitig ein Hexenkongress statt. Wo ich ein bisschen lachen musste, die Hexen tarnen sich als Vereinigung, oh, wie war denn das nochmal, gegen den Missbrauch von Kindern. Es ist halt schon sehr dunkler Humor, ich habe gelacht. Und per Zufall kommt Luke halt in die Bredouille, dass er bei diesem Kongress eingesperrt ist und alles mitbekommt. Fand ab da den Film, hat er seinen Bogen überspannt. Denn dieser gesamte Kongress ist enorm weird und unheimlich, wenn die Oberhexe dann ihre Maske abnimmt, wird es halt auch noch so inszeniert, wie es in jedem anderen Horrorfilm inszeniert würde. Und auch dafür Schrecken gesorgt hätte. Und hier im Kinderfilm, ha, guck mal, ein fieses Monster, was alle auch noch beleidigt wie nichts Gutes. Generell sehr viele Beleidigungen in diesem Film. Und insgesamt fand ich diese Szene dafür, dass sie ja halt super creepy ist, einfach enorm lang. Das geht ja ewig irgendwie gefühlt. Und dann kommt da der, ja, der typische dicke Junge, der alles essen möchte und nur da ist, weil ihm wurde ja sehr viel Schokolade versprochen. Und der wird dann in eine Maus verwandelt. Luke wird entdeckt und es gibt eine anschließende Verfolgungsjagd, wo die Hexen ein Kinderwagen eine Klippe runterschieben.
Ja.
So, wow, was ist denn falsch hier? Und dann packen sie Luke und zwingen ihn, diesen Zaubertrank zu sich zu nehmen. Die Verwandlung ist super unheimlich. Und auch wie die Hexen mit ihm umgehen, ist einfach alles so, oh ey, nee. Weil das war mir alles für die angepeilte, also anscheinend angepeilte Zielgruppe, zwei Nummern zu drüber. Und ich hatte damit auch keinen Spaß. Dazu dann aber dann vielleicht im Fazit noch mal mehr. Bis es dahin kommt, ist allerdings auch die Hälfte des Films schon vorbei. Also ziemlich genau. Und dann geht es halt darum, dass ja halt Luke, mir ist der Name entfallen, und sein Mäusekumpane versuchen, zu der Oma wiederzukommen und den Hexen das Handwerk zu legen. Die Effekte, die wir dabei haben von den Mäusen, das ist, glaube ich, eine Mischung aus realen Tieren und eben Puppeneffekten von Jim Henson. Zusammen mit der Maske, es ist einfach überall jeden Zweifel erhaben. Es sieht wunderschön, also in Anführungszeichen, wunderschön aus. Ist super getrickst. Sie hat vielleicht heute was von seinem Charme verloren. So wollte ich, also nichts von seinem Charme verloren, wollte ich eigentlich sagen. Aber dadurch, dass man eben dieses 90s Make-up sieht, wirkt es vielleicht noch mal unheimlicher, als es dann heutzutage wäre. Da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Währenddessen gibt es einen sehr merkwürdigen Nebenplot, beziehungsweise eine Nebenfigur zwischen dem von Rowan Atkinson gespielten Hotelbesitzer und eine Angestellten, die ein Verhältnis haben. Und die Angestellte kommt immer mal wieder vor, findet auch diesen Zaubertrank, hält es für ein Parfum, tupft es sich auf Stirn und Nase, wird in eine Maus verwandelt und dann im Finale erschlagen. Und man verbringt erstaunlich viel Zeit damit, sich das anzugucken. Und ich glaube, sie ist es auch, die einfach wirklich in so grünen Matsch zerspringt. Das ist alles so, was? Aber zum Finale gleich vielleicht noch mal ganz kurz, denn diese gesamte zweite Hälfte des Films nach dem Kongress, nach der Mäuseverwandlung, die war dann viel mehr wieder Kinderfilm. Die hatte dann so ein paar kleinere Slapstick-Momente mit der mäuserhassenden Mutter des anderen verwandelten Jungen und mit der Aufgabe, wie sie da versuchen, den Zaubertrank zu besorgen. Und das war nett, aber wirkte halt so komplett deplatziert zu dem, was man vorher gesehen hatte. Und dann kommen wir zu den ganzen Fragen, die ich so teilweise hatte. Zum einen, was sollte das mit dieser Angestellten, die einfach überhaupt keine Relevanz hat? Dann, während eines Ausflugs in die Küche wird Luke ein Teil seines Schwanzes abgehackt. Der blutet und das wird sogar noch gefragt. So, oh, was ist denn da los? Und der, ach ja, nee, kein Ding, alles gut. Und das ist nie wieder ein Thema.
Ja, das stimmt.
Und dann wird am Anfang sehr, sehr klar gemacht, dass die Oma anscheinend einen Teil ihres kleinen Fingers durch Hexen verloren hat. Das wird aber nie aufgeklärt, wie oder warum, weil am Anfang wird auch nie erklärt, dass sie mal Kontakt mit einer Hexe hatte, sondern nur, dass ihre Freundin da halt verzaubert wurde. Das waren alles so Sachen, wo ich so, hä, wieso und was soll das hier alles?
Ja, okay, also das mit dem Finger ist, glaube ich, mehr so Mystery-Building. Ja, von wegen so, ja, das ist halt so eine Oma-Story, soll man ja glauben.
Ja, aber reicht es dann einfach nicht, dass sie sagt, hey, es gibt Hexen, sie haben lila schimmernde Augen, haben hässliche Visagen, kratzen sich die gesamte Zeit am Kopf und fressen Kinder oder hassen Kinder. Die riechen wie Kot. Und dann das Finale im Speisesaal des Hotels. Luke schafft es nämlich, den Zaubertrank in deren Kressesuppe zu füllen. Und die essen das und werden alle zu Mäusen verwandelt. Und wenn man schon dachte, dass diese Verwandlungsszene bei der einen oder bei einer Figur unheimlich wäre, da dachte sich die Macher dann, ach komm, geben wir ihm im Finale noch mal alles und zeigen das mehrfach. Yay. Also, es ist, der Film ist für ab 6 Jahren freigegeben. Und dafür eindeutig nicht geeignet. Ich glaube, beim Kinderfilmblog habe ich gesehen, so empfohlen ab 10. Ja, da gehe ich dann schon eher mit, aber selbst das ist schon, boah, weiß nicht, also sollten die Eltern dabei sitzen, in meinen Augen.
Also nach unserem FSK-Standard gehört ihm eigentlich eine 12. Mhm. Muss man eigentlich sagen. Also der hat so düstere Bilder, der hat so grausige.
Er ist halt wirklich grausam.
Sequenzen, genau. Und vor allem muss man immer bedenken, du musst das Ganze ja wieder aus den Augen des Kindes sehen. Ne? Ein Kind, ein junges Kind, interpretiert natürlich ganz andere Dinge als schrecklich noch als wir. Und das potenziert sich ja sonst auch noch. Und wenn wir schon sagen, okay, man hat das Gefühl, der Film ist nicht für Jüngere geeignet, also das erwischt ja Kinder noch mal viel mehr. Und mal kurz mal einzuordnen, also als ich den gesehen habe, da lief der halt im Fernsehen. Mhm. So, der kam 90 raus, wann lief der das erste Mal wahrscheinlich im Fernsehen? Vielleicht so
92 spätestens wahrscheinlich.
So 93, ja, so um den Dreh. Da war ich halt so 7.
Ja.
Ja. Und ja, ich, wie gesagt, ich hatte damals echt Albträume von dem Film.
Absolut verständlich.
Der hat mir richtig Schiss gemacht so. Und ja, der lief ganz normal, glaube ich, 2015 pro 7 wahrscheinlich, RTL, keine Ahnung. Mhm. Und ja, wahrscheinlich auch da in der Fernsehwerbung irgendwie als oder wenn er überhaupt, vielleicht lief er gar nicht abends, ich gerade 7 war, wahrscheinlich lief der vielleicht sogar nachmittags wahrscheinlich.
Wahrscheinlich irgendwie. Hat man dann auch nur Szenen mit der Maus gesehen und dann eine lustige Komödie für die ganze Familie.
Ja,
weil ich
genau,
finde den Film auch überhaupt nicht witzig.
Nee, der ist super ernst. Also die ganze Geschichte erzählt sich ja auch ernst, die erzählt sich ja nicht mit dem Augenzwinkern wirklich. Nee. Und wie gesagt, wahrscheinlich lief der nachmittags, kann ich mir vorstellen. Irgendwie nachmittags auf Pro7 oder so, irgendwann im Nachmittagsprogramm, am Wochenende oder so. Und ja, was denkst du denn da Böses wahrscheinlich? Und ja.
Und dann auch die Auflösung am Ende ist so ultra. Ja, die eine Hexe findet Kinder nicht ganz so scheiße und verwandelt ihn zurück.
Gut, geil Hexe, good girl Hexe.
Daumen hoch, hä, was? Ja, komm.
Ja, das Ende ist ja eh quasi offen, aber es gab ja nie eine Fortsetzung.
Ja, aber das ist wohl im Buch ähnlich. Im Buch fangen sie nämlich an, wie im Film auch, sie das Vorhaben loszureisen, um Hexen zu töten.
Okay.
Also es ist halt, wenn ich so überlege, was man in dem Alter, ab dem der Film freigegeben ist, so, hab ich Harry Potter den ersten oder den zweiten gelesen. Und der zweite Harry Potter ist auch schon ganz schön gruselig. Und vielleicht vor allen Dingen für in dem Alter auch so, ja, Grenze von dem vielleicht, was ich zumindest aus meiner Erfahrung und als Nicht-Vater und so weiter und so fort, vielleicht Kindern zumuten würde. Mhm. Und der Film ist, Hexen ist einfach noch dreimal drüber. Und dann kommt noch hinzu, dass es halt so überhaupt nicht mein Bier ist oder mein Bier war, was Filme in diesem Bereich angeht. Es darf ja durchaus creepy Kinderfilme geben. So, wir hatten Lemony Snicket. Der ist auch unheimlich und düster, aber nie so halt so grausam und so offensiv, wie es Hexen ist. Oder da ist es halt ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Coraline ist auch unendlich gruselig, gerade für Kinder. Da hast du aber den Vorteil, dass es nun mal ein Animationsfilm ist und das vielleicht leichter zu abstrahieren ist. Und hier hast du nun mal enorm realistisch wirkende Masken und so. Und das ist halt das, wo ich mir denke, boah, nee. Das sind alles Sachen, die mir sauer aufstoßen. Der Film erreicht aber halt genau das, was er ja möchte. So, der will ja gruselig sein und der will ein Kinderabenteuer da draus machen, was es ja irgendwo ist. Ich finde, es ist dann allerdings keine gute Kinderunterhaltung. Und wenn ich dann überlege, wenn du dann schon irgendwie 12, 13 bist, dann findest du halt die erste Hälfte cool, weil die ist gruselig und unheimlich und hat diese merkwürdigen Hexen. Und dann hast du aber die zweite Hälfte mit den Mäusen, die dann eher langweilig ist. Und deswegen setzt sich der Film so für mich zwischen diese Stühle, ohne richtig entscheiden zu können, wo er hin möchte.
Für wen er sein will, ja.
Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen ja, abgenervt. Vielleicht spielte da auch ein bisschen rein, dass es 7 Uhr morgens war, als ich den Film geguckt habe.
Quatsch.
Aber ist ja nicht das erste Mal.
Genau deine Zeit.
Ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier Horrorfilme um diese Uhr oder Gruselfilme um diese Uhrzeit schaue. Aber irgendwie, also ich kann das absolut verstehen, wenn alle sagen, ja, ey, war unheimlich damals. Das ist es nämlich immer noch. Und ich weiß nicht, ich fand den nicht cool, den Film.
Aber fandst du ihn nicht cool, weil du die ganze Zeit mit Kinderaugen drauf geguckt hast, oder fandst du ihn auch einfach als Film nicht
unterhaltsam? Ich fand ihn auch einfach nicht unterhaltsam.
Okay.
Weil dann zieht er sich stellenweise an Stellen. Ich fand den extrem langweilig über manche Zeiten. Du hast halt diesen Gruselfaktor immer dabei. Aber mir ist es dann halt auch erzählerisch nicht genug, wenn Angelica Houston da 10 Minuten lang irgendwelche anderen Hexen beleidigt in diesem Kongressraum. Und das war irgendwie, ja, nee. Ja, weiß nicht. Guck ich mir lieber andere Filme aus dem Bereich an.
War nicht dein Ding.
Nee, so gar nicht. Apropos nicht mein Ding. Sag mal, wie ist denn das Remake?
Muss ich im Kontext dann natürlich auch setzen. Also möchte ich setzen.
Natürlich.
Also ich mag das Original. Obwohl er mich als Kind mich einnässen lassen hat, mag ich ihn trotzdem. Ich finde ihn einfach durch seine Skurrilität so charmant. Also es ist kein perfekter Film. Und ich gebe dir deine Kritikpunkte. Ja, der hat auch seine Hänger. Und ich gebe dir auch, dass die zweite Hälfte dann echt mehr so ein Kids-Abenteuer ist, obwohl die erste Hälfte hier irgendwie ein Mystery-Film aufmacht. So, ich verstehe diese das Konträre, was der macht, aber ich mag ihn trotzdem aufgrund seiner, er ist sympathisch für mich. Er hat einfach einen Charme, den ich ihm nicht absprechen
kann. Vielleicht ist es eben diese Skurrilität, die mich dann abschreckt.
Vielleicht. Das Remake fand ich zum Kotzen. Also das fand ich richtig schlecht. Aber ich weiß vielleicht tatsächlich nicht, ob dir das sogar vielleicht besser gefallen würde. Weil das kann man es beschreiben? Das Ding ist halt, ich fand es unnötig, weil es wirklich fast eins zu eins derselbe Film ist, aber dann doch prägnante Dinge so ein bisschen anders angeht. Mhm. Moderner. Und vielleicht würde der das sogar vielleicht besser taugen. Ich kann es schwer sagen. Also ich fand es unnötig. Und halt natürlich auch da, wo, also die Stärken für mich auch natürlich beim Original sind, aber auch eben diese Masken und das Handgemachte daran so ein bisschen,
klar, was
es auch noch greifbar macht. Das fehlt ja im Remake alles, ne? Das ist alles CG. Das hier Anne Hathaway ist ja die Oberhexe, ne? Wenn die halt quasi dann ihr Hexengesicht zeigt, das ist einfach halt kompletter CGI-Kopf, so. Und das sieht einfach kacke aus. Und dadurch ergeben sich zwar andere Möglichkeiten, ne? Die kann dann ihren Mund plötzlich so groß aufklappen halt wie ein Auto und kann dann ihre Gliedmaßen so verlängern und so. Und so, das ist halt andere Möglichkeiten, das sie einzusetzen und so. Und andere Bilder zu zeigen des Horrors oder des Grusels, aber hat mich gar nicht erreicht, weil das einfach alles so sieht aus wie so ein Musikvideo. Alles poppig bunt und dann halt diese CGI-Effekte. Nee, gefiel mir echt gar nicht. Und sonst ist es wirklich fast der gleiche Film, ja.
Kann auch sein, dass sie einfach mit der Geschichte an sich so überhaupt nichts anfangen kann.
Ey, wie gesagt, alles gut.
Jo.
Ist wie es ist. Aber immerhin gehst du damit und sagst, ja, okay, sehe ich ein. FSK 6 schwierig.
Auf jeden Fall.
Da hätte mich sonst was gewundert.
Weißt du, was Luke vielleicht geholfen hätte?
Hm.
Ein äußerst merkwürdiger Vater, der ihm die gesamte Zeit auf den Sack geht.
Aber er hat auch schon 300 Hexen, die ihm ganz auf den Sack gehen. Ja, aber vielleicht, wer weiß, was es geholfen hätte. Vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, hätte Ines aber auch ein paar Hexen gebrauchen können, die ein paar Pitches gewinnen lassen mit diversen magischen Sprüchen oder so. Naja, gucken wir mal. Wir kommen zu meinem Film. Du hast mir gegeben, wie schon angekündigt, einen Oscar-Film, also nominiert, hat er leider nicht gewonnen. Und zwar Toni Erdmann.
Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter.
Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Sie sind zu Besuch?
Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien.
Ein Geschenk.
Ja, das ist eine richtig gute Käsereibe.
Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben?
I'm Toni. Toni. Erdmann.
Ja, 2016 von Maren Ade oder Ade, Maren Ade, 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 ich weiß es nicht, wie man sie ausspricht.
Aid.
Eine Maren Aid. Maren Ade. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich merke gerade, dass ihr Name Maren Ade bedeutet. Ist ein Künstlername, ich find's lustig. Naja, gehen wir davon aus, die Regisseurin heißt Maren Ade, die auch das Drehbuch geschrieben hat zu diesem Film. Und ja, ist ein Drama/Comedy, sagen wir mal, grob, wobei Comedy hier in Anführungszeichen zu setzen ist. Und ja, der Film streamt in Deutschland bei Chili, diesem ominösen Dienst, den ich bis heute immer noch nicht kenne, im Abo. Ansonsten überall kann man eben leihen und kaufen digital. Und ansonsten gibt's ihn auch auf Blu-ray für sehr günstige 6 Euro von Eurovideo. Und der Film hat eine FSK 12 bekommen. Und auf Letterboxd hat der Film eine 3,8 von 5 und auf der IMDb eine 7,4 von 10, also durchaus positive Bewertungen. Und ja, wie gesagt, Hauptfigur ist Ines in dem Film, verkörpert durch Sandra Hüller. Kennt man ja sicherlich aus dem deutschen Film. Und ihr Vater Winfried wird gespielt von Peter Simonischek. Ebenfalls, denke ich mal, bekannt, unter anderem Gott, Nur Gott kann mich richten und die viele, viele andere deutsche Filme. Der hier quasi, also Doppelrolle wird zu viel gesagt, aber ja, Vater heißt Winfried, aber eben ist auch der besagte Toni, warum erfahren wir gleich noch. Und zudem auch, fand ich ganz spannend, hier spielt ja auch diese Ingrid Bisu mit, also die Assistentin von Ines, als Anka. Die ist ja krass, ne? Die ist ja, die hat so ein, zwei, drei kleinen deutschen Produktionen mitgespielt, dann Toni Erdmann. Und jetzt mittlerweile ist die ja mit James Wan verheiratet. Ja. Und produziert gerade dessen neuen Film Malignant. Und hat unter anderem auch in The Nun mitgespielt und spielt jetzt auch in Conjuring 3 mit. Also der holt sich natürlich schön durch seine ganzen Filme. Ja, die hat echt einen Sprung gemacht. So, ey, echt wirklich ganz kleine Sachen gespielt in Deutschland, dann Toni Erdmann und dann jetzt nur noch Hollywood. Ja, sehr, sehr krass. Und ja, gucken wir erstmal rein um was es im Film geht, bevor wir ins Detail gehen. Der Plot. Der Musiklehrer Winfried ist mit seinen 65 Jahren noch immer für jeden Scherz zu haben. Als sein langjähriger Begleiter, sein Hund, stirbt, beschließt er spontan, seine Tochter Ines mit einem Besuch zu überraschen. Diese ist als schwer beschäftigte Geschäftsfrau gerade in Rumänien unterwegs und kann ihren zu Witzen aufgelegten Vater nun gerade gar nicht gebrauchen. Winfried verwandelt sich daraufhin in sein leicht verrücktes alter Ego namens Toni Erdmann, um Ines aus der Reserve zu locken. So viel erstmal zum Plot und ja, was waren meine Erwartungen? Hier bitte Oscar-Rede einführen. Wie immer ist es natürlich so, ich wusste, der Film war nominiert. Das heißt, ich war irgendwie auf eingestellt, ja, irgendeinen Grund muss das ja haben. Das heißt, irgendwas Besonderes muss der haben, irgendwas haben die Leute in diesem Film gesehen, dass er für eine Oscar-Nominierung würdig ist. Und ich kann natürlich auch die Wertungen so im Durchschnitt die Leute so geben. Und das war ja immer alles sehr positiv und sehr überschwinglich größtenteils. Und
wo hat er gewonnen? Cannes oder Venedig? Irgendwo hat er ja Preise mitgenommen.
Ja, ich meine in Cannes. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Mehr Culpa. Aber ja, jedenfalls ein gerühmter Film. Und deswegen war ich natürlich wieder darauf eingestellt, okay, das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich hoffe, ich werde ihn sehen. Ich hoffe, er verpasst mich nicht. Ich hoffe, ich bin kein Kunstbanause mal wieder. Und ansonsten, rein als Film, habe ich tatsächlich so eine... Ja, ich habe doch eher ein Drama erwartet. Also ich war so auf typisches, Anführungszeichen, deutsches Drama eingestellt. Relativ schwermütig, irgendwas Schlimmes passiert auf jeden Fall. Tearjerking so ein bisschen. Ja, das war so meine Erwartung. So war so eine Tragikomödie. Wo ich nicht so weit weg lag, aber die Gewichtung ist halt einfach doch eine andere. Oder vor allem die Art, wie der Film damit umgeht. Und ja, was habe ich denn bekommen? Der Film behandelt ja im Kern ein Thema, was ja viele Menschen, denke ich, relaten können. So, es geht ja vor allem um dieses, wofür opfert man sich im Leben eigentlich auf und was gibt man auf, um Dinge zu erreichen, gerade natürlich so auf den Job bezogen und so. Ich sag mal, dieses Thema Work-Life-Balance wird ja dem Thema groß thematisiert. Im Film thematisiert. Und natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen das Kapitalismus und ne, alles und Kohle und Aufstieg und Karriere machen und so weiter und so fort. Und ja, eben der Winfried ist eben, lebt in Deutschland, wie gesagt, hat einen alten Hund, der leider dann direkt am Anfang auch verstirbt und ganz traurig und hat eine Mutter, eine Ältere, um die er sich kümmern muss, die er nicht pflegt, aber ne, die ist zwar noch auf den Beinen, aber er sich um sie kümmert und was vorbeibringt und hat ein sehr simples Leben, aber ist eben ein ja Typ, der gerne, wir haben es schon im Plot gehört, einfach Späße macht, der gerne rumulkt, sich irgendwie falsche Zähne einsetzt oder direkt am Anfang erstmal irgendwie den Postboten verarscht, indem er sagt, irgendwie sein Mitbewohner wäre aus dem Gefängnis freigekommen, weil er gerne Briefbomben zündet oder so. Ja, also er veräppelt seine Umwelt irgendwie gerne und macht ein bisschen Schabernack und Quatsch und verkleidet sich gerne. Weil ihm das einfach Spaß macht, weil er das quasi das Leben dann nicht so ernst nimmt irgendwie. Also ein sehr lockerer Typ, ein sehr herzlicher Typ, bisschen verklatscht halt, bisschen verrückt, aber halt einfach ein liebenswerter Typ einfach. Und die Tochter, eben wie gesagt, ist in Rumänien, ist halt nie da quasi, also sie ist selten in Deutschland, irgendwie wenn sie mal da ist, auch keiner Bescheid und die beiden haben halt auch nicht das beste Verhältnis, wie man relativ schnell mitbekommt. Alles ja distanziert und ja, scheint einiges angeknackst zu sein und die Eltern sind auch nicht mehr zusammen, ne? Sie feiern dann Prägeburtstag quasi in Deutschland und er ist nicht mal eingeladen und kriegt's gar nicht mit, erfährt sich Zufall und so weiter und ja, auf jeden Fall nicht die besten Verhältnisse in der Familie und Ines lebt halt nicht mehr in Deutschland, sondern eben in Rumänien aktuell, weil sie dann eben Karriere macht, ne, sie arbeitet in so einem, was ist es denn nochmal?
Bauunternehmen.
Ja, ne, es ist nicht direkt Bauunternehmen, die ist in so einer Unternehmensberatung in der Agentur, die kümmern sich um Projekt-Outsourcing für Unternehmen, das heißt, sie empfiehlt quasi durch die Blume Unternehmen, dass sie Leute rausschmeißen sollten und ihre Prozesse lieber externen Anbietern, die günstiger sind, überlassen sollten. Das macht sie quasi. Also sie macht eigentlich sogar was ziemlich Schlechtes in dem Sinne, zumindest wenn man es moralisch nimmt. Sie erzählt halt Unternehmen, wie sie sparen können, indem sie Leute rauswerfen. So, das ist ihr Job. Da ist sie eben in einer sehr renommierten Firma da unterwegs und sind da eben seit Monaten an einem Kunden halt dran und opfert sich halt extrem auf für ihre Karriere diesen Job. Und als dann eben gerade gehört, der Hund eben stirbt vom Vater, beschließt er sich, ey komm, ich habe gerade irgendwie frei, ich fahre einfach mal runter oder fliegt mal runter und besucht die einfach mal. Und naja, das findet sie halt gerade nicht so geil, denn A, das Verhältnis ist ja eher angespannt und B, hat sie einfach überhaupt keinen Kopf dafür, denn sie macht 120%, eher 180% am Tag, investiert sie in ihren Job und hängt halt nur am Laptop, hängt nur am Handy, steht quasi auf und das Erste, was sie macht, ist sofort an den Laptop und E-Mails checken und keine Sekunde vergeht, ohne dass sie irgendwie telefoniert, auf ihren Kalender guckt oder halt irgendwelche Meetings hat. Und diese Welt kennt halt der Vater gar nicht. Oder also er versteht auch am Anfang gar nicht so richtig, was macht sie eigentlich? Was macht denn meine Tochter da? Und lässt sich das so ein bisschen erklären und findet da so ein bisschen rein und sie nimmt ihn dann auch mit irgendwie auf so einen Empfang und so weiter. Und du merkst halt richtig, er kommt halt in so eine Welt rein, die ihm so völlig fremd ist. Ja, er rennt da rum mit seinem halt Hemd irgendwie, so ein legeres Hemd, Jutebeutel über der Schulter, verwuschelte Haare irgendwie. Ja, und kommt dann da auf irgendeinen US-Botschaftsempfang und alle natürlich nur irgendwie Anzüge und Kleider und alles schicki und Snacks und Shampoos. Und ja, also er kommt halt quasi in eine völlig fremde Welt. Nur er lässt sich davon eigentlich gar nicht so richtig beeindrucken. So, er macht dann eher weiterhin seine Witze und belächelt das alles so ein bisschen. Nur die Tochter ist halt, die Ines ist halt natürlich total darauf bedacht, dass der Vater sie bloß nicht blamiert, ne? Und erzählt ihr dann quasi auch, bevor sie irgendwo hingehen, brieft sie ihn quasi so richtig, ne? So, ey, denk dann da dran, sag das nicht. Wenn die noch fragen, ob wir nachher noch was essen gehen, dann sagst du nicht, bemühe, du musst nach Hause, komm bloß nicht mit und so. Also es ist richtig unangenehm eigentlich, wie sehr sie sich für ihren Vater schämt in dem Moment. Weil da einfach diese zwei Welten aufeinanderprallen. Das fand ich halt extrem spannend, wie das am Anfang erstmal so in der ersten, der Film dauert ja relativ lange, ne, dauert ja fast 3 Stunden, wie der sich jetzt erstmal in der ersten Stunde so Zeit nimmt, dieses Verhältnis einzuführen, diese Welt einzuführen, in der sie lebt, aber eben in die er jetzt auch reinstößt. Und so die ersten Momente passieren, wo man sich hier und da so ein bisschen fremdschämt, so, zusammen mit den Figuren und gleichzeitig aber eben auch immer merkt, so, ja, wer spielt und wie sie ihren Vater sieht und aber auch, was sie für ein Standing hat. Nämlich man merkt dann auch relativ schnell so, ja, sie tut halt auch so krass auf tough immer so, aber hinter der Fassade merkst du schon, so richtig 100% glücklich ist sie auch nicht mit dem, was sie da macht. Und auch sie ist so leicht unsicher in dem, was sie tut. Ja, sie kriegt viele Widerworte und dann rudert sie immer direkt zurück und sagt so, ja, genau, so meine ich das ja und sorry, klar, habe ich mich versprochen. Und quasi immer, wenn sie irgendwas sagt und vor allem Männer geben ihr Kontra, dann knickt sie immer ein und sie sagt, genau, so wie sie das sagen, ist das schon vollkommen richtig und so, ne? Und so richtig schönes Arschkriecherleben halt. Und naja, dann nach der Einführungszeit irgendwann soll Papa dann halt auch wieder abhauen, aber und dann kommt eben so der zweite Part des Films und dann ja auch doch der Hauptpart, der dann eben auch namensgebend ist ja für den Film. Papa merkt halt natürlich, dass mit seiner Tochter da irgendwas nicht, also er findet das natürlich alles irgendwie albern, das merkst du schon, wie sie da lebt und was sie da macht oder wie sie sich behandeln lässt teilweise.
Sie findet ihn albern.
Sie findet aber ihn albern mit dem, wie er sich verhält und was er für eine Einstellung so zum Leben hat, ne? Von wegen so, du machst ja nichts aus dir, du bist ja so ein Lappen, der nur noch rumhängt. Und ja, er denkt sich dann einfach so, das kriege ich rausgetriggert so aus ihr. Ich merke schon, da steckt immer noch meine Tochter drin, so, die ich von früher kenne. Und beschließt halt, dass man erstmal gar nicht selber nicht erfährt, so beschließt halt da zu bleiben. Und verkleidet sich eben als der besagte Toni Erdmann, als sein alter Ego. Und dann wird's halt schon sehr, sehr weird in dem Film, muss man sagen.
Wie übergreifend findest du das? Ich muss hier zwischendurch mal Mikro stumm schalten, weil ein Hund mich gerade anspringt.
Alles gut. was meinst du genau? Also,
das, was er macht und generell sein gesamtes Verhalten, was mich, eine der Sachen, die mich am meisten in diesem Film gestört hat, ist, wie grenzübergreifend das ist.
Ja, das ist halt die Diskussionsgrundlage bei dem Film. Das ist halt immer dieses Ding. Er meint es ja nur gut. Aber klar, muss man immer hinterfragen. Trotzdem ist das, was er macht, halt schon fast schon übergriffig so. Und das ist halt so natürlich bei so einem Film, der diese Message halt ja auch, eine klare Message halt hat und auch verfolgt. Und das jetzt quasi dieses Toni-Erdmann-Ding als Mittel zum Zweck, dafür nutzt immer so ein bisschen die Frage. Natürlich ist es einerseits nicht cool, was er macht, denn er gefährdet eigentlich permanent natürlich A, ihren Job, stellt sie da irgendwie bloß und ja, wie gesagt, greift halt natürlich aktiv in ihr Leben ein, ihren Alltag da und so weiter ein. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, merkt er ja als Vater so, die braucht das mal, so ein Schubs quasi und so ein Aufzeigen, wie, also er im Endeffekt, was er ja macht als Toni Erdmann, ist ja, er macht quasi so Live-Satire auf ihr Leben. Er gibt sich dann halt plötzlich auch irgendwie so als, ne, als irgendwie Macker aus und als, ich bin irgendwie Botschafter oder ich bin hier Unternehmer und ich kenne, dann er merkt sich dann auch irgendwelche wichtigen Namen, die da immer wieder fallen, während er mit ihr unterwegs ist und sagt dann, ja, ich bin hier, mein Geschäftspartner ist der und der. Und alle so, oh, der und so. Also er verarscht sie ja so ein bisschen, beziehungsweise nicht sie, sondern ihren Lebens- und Arbeitsstil. Ne? Er will ihr ja quasi live vorführen, wie albern das ist, was sie da eigentlich macht und wie sie das macht. Und wir reden halt hier nicht einfach nur von einem 9-to-5-Job so, sondern wir reden halt wirklich davon, die muss halt dann jeden Abend noch, hat kein Privatleben, muss jeden Abend noch nach der normalen Arbeitszeit mit den Kunden halt irgendwie essen gehen und feiern gehen, damit sie halt, oder mit den potenziellen neuen Kunden, um die halt irgendwie bei Laune zu halten, muss mit der Frau des Chefs, der Firma, für die sie, bei der sie werben wollen, bis sie den Pitch gewinnen wollen, geht dann mit der Frau einkaufen, damit darüber halt auch wieder so eine nette Connection entsteht und so. Sie lässt sich halt ihr ganzes Leben vereinnahmen, hat keine Freizeit mehr, hat keinen Spaß mehr im Leben, einfach nur noch für die Karriere. Also, und das will er ja quasi live persiflieren, damit sie merkt, damit sie es checkt, wie sie quasi ihr Leben führt, so ein bisschen. Unter dem Aspekt finde ich das halt, wie er es macht, klar fragwürdig und natürlich für sie an sich unangenehm und vielleicht auch sehr, sehr nervig. Aber die Intention ist ja jetzt keine böswillige, sage ich
mal. Ja, aber stell dir mal vor, das würde dir halt passieren. Und du würdest in ihrer Position sein. Es wäre, glaube ich, es wären die schlimmsten 2 Wochen der Berufslaufbahn.
Ja, das mit Sicherheit. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie halt irgendwie ihm die Perücke vom Kopf reißt und sagt, Vater, fahr jetzt nach Hause, sonst zeige ich dich an oder so. Sondern
nicht?
Du merkst ja Stück für Stück, wie sie es trotzdem so ein bisschen mitspielt auch dann und zulässt, weil sie ja nach und nach das dann checkt, was er da macht. Und das ja auch selber merkt, so, sie will ja dann irgendwie zum Beispiel nach Shanghai versetzt werden, weil sie da weiterkommen will. Das kriegt sie dann halt nicht. Und solch, also sie läuft ja immer wieder auch selbst gegen Wände und durch die Dinge, die er halt dann da anbringt und die er da so ins Lächerliche zieht und zum Beispiel, wo sie dann auch bei diesem einen Geschäftspartner sind, wo er dann diesen Arbeiter in Schutz nimmt, der gefeuert werden soll. Sie checkt ja nach und nach, wie viel Menschlichkeit sie verloren hat. Und deswegen macht sie ja nie den Schritt und sagt halt nie, Vater, fresse jetzt, ich setze jetzt das Flugzeug und schicke dich zurück, sondern sie lässt das ja dann ein Stück weit auch immer wieder zu, diesen Quatsch, den er macht, weil sie merkt, dass da was passiert mit ihr. Das ist meine Auffassung. Ich gebe dir schon recht, natürlich. Sicherlich wäre das die Hölle, wenn das einem passieren würde. Aber wie gesagt, du kannst das ja unterbinden, wenn du wirklich willst. Es ist ja nicht so, dass.
Ich war der Meinung, dass sie ihm mehrfach gesagt hat, dass er abhauen soll. Aber ja.
Ja, am Anfang, so 2-3 Mal. Aber dann relativ schnell fängt das an, dass sie ihn dann halt einfach mitlaufen lässt. Und dann fängt ja dieser Wandel halt schon an. Wie gesagt, man kann sich komplett rechtfertigen, gebe ich dir schon recht. Es hat einen Beigeschmack, was die Intensität des Eingriffs in die Privatsphäre oder in das ihr Leben angeht, da gebe ich dir schon recht. Aber es ist ja nicht dann so, dass sie sich halt irgendwie 2 Stunden lang dagegen wehrt. Es findet ja dann was statt mit ihrem Charakter. Und das ist ja dann im Endeffekt auch der Sinn des Films, sag ich mal. So. Und ja, ey, wie gesagt, der Film ist halt einfach vor allem auch so geil gecastet einfach. Jede Figur ist so gut, passt halt ohne Ende. Sandra Hüller macht das halt super, Simonischek sowieso. Aber auch die ganzen Nebencharaktere, jeder passt da, ihr Lover und so weiter, der in das Törtchen reinwichst und so. Das ist alles, es gibt so viele Szenen in diesem Film, die ich so bemerkenswert fand. Allein dann diese Nacktgeburtstagsparty. da musste ich nochmal dreimal zurückspulen, weil ich irgendwie dachte, ich habe einen Plotpoint verpasst. Aber nee, es war einfach dieser Klickpunkt bei ihr dann irgendwann, ja. Der Einsatz, wo sie einfach gemerkt hat, ich muss jetzt irgendwas machen, damit das hier aufhört. Und es war dann einfach mal kein Kleid anziehen auf meinem Geburtstag. Fand ich einfach alles großartig. Der Film hat so eine geile Schrägheit. Der hat so eine Schräglage, aber die eigentlich nur genau das darstellt, eben wie abstrakt ihr Leben eigentlich ist oder war oder ist noch, in dem sie halt lebt, in dieser kompletten Blase irgendwie. Und das fand ich wirklich bemerkenswert umgesetzt. Und wie gesagt, gerade auch dann ihr Vater eben in dieser Rolle, so wie gesagt, das ist mal das Aufdringlichkeitsthema mal beiseite, aber wie gesagt, was er sich dann für Sachen merkt, die er dann irgendwo einwirft und sich ja so ein bisschen durchmanövriert und dann ja auch irgendwie überall eingeladen wird, eigentlich auf irgendwelchen exklusiven Partys, wo er niemals hinkommen konnte eigentlich. Das finde ich halt ganz geil. Und wie er dann halt, wie gesagt, dann immer wieder aber auch seinen Charakter durchdringen lässt, mit den Arbeitern da auf dem Feld und so weiter und bei diesem Ölbohrtyp und so. Oder wo sie dann einfach bei dieser Familie da aufkreuzen und dann auf dieser Party sind und dann da Klavier spielen und so. Er bringt halt diese Menschlichkeit zurück in das Leben von ihr, was sie halt komplett verlernt hat durch diesen 24-7 Work-Life-Drill halt, beziehungsweise Life eben nicht mehr, sondern nur noch Work. Und das konnte ich alles so krass relaten. Das konnte ich halt einfach so krass alles nachvollziehen, dass dieser Film halt da irgendwie anprangern will und ein bisschen.
Ich glaube, das ist dann der Unterschied, weil ich überhaupt nicht.
Okay.
Weiß nicht. Also ich hatte also ich verstehe, was der Film da machen möchte, aber es hat mich halt so komplett kalt gelassen. Und dann noch eine andere Sache, weswegen, also ich verstehe, warum so viele den gut finden, aber was du auch schon gerade gesagt hast mit der Nacktparty und wie sie da auf dieser einen Feier singt und so weiter und so fort und mit dem Cupcake. Das ist alles so unendlicher Fremdschamhumor, den ich einfach nur schlimm finde.
Das Ding ist halt, ich finde Fremdschamhumor eigentlich auch scheiße. Aber ich finde, der Film hat Fremdschamhumor so umgesetzt, dass er mich nicht cringed.
Nee, mich hat's komplett, weißt du, wie ich das meine? Abgefuckt.
Ach krass, okay, nämlich überhaupt nicht. Weil der Film läuft in seiner Erzählweise so neben der Spur, dass mich dieser Cringe-Humor, den fand ich dann gar nicht cringe. Weil der irgendwie in diesem Kontext des Films dann normal wurde. Was halt vor allem die Toni-Figur halt ganze Zeit so etabliert. Und deswegen fand ich das dann irgendwie alles plötzlich ganz normal. So wie eigentlich Ines auch irgendwann. Das hat mich auch sehr überrascht, weil ich Cringe-Humor und Fremdscham-Humor eigentlich auch total abstoßend finde. Hier hat's mich überhaupt nicht gestört. Ich fand's sogar positiv nachher. Ja,
mich hat's komplett weggedrückt.
Ja. Nee, das kann ich verstehen. Und ich finde halt auch zum Beispiel, ich habe mich keine Sekunde eigentlich gelangweilt. Fand die Laufzeit, hat null gemerkt. Der hat mich durchgehend abgeholt.
Dein Glück.
Kam Szene an Szene an Szene, wo ich mir einfach nur dachte so, wow, geil, nice, mehr, geil, feier ich. Und wie gesagt, es kann gut sein, dass das für mich ein persönlicher Punkt ist, der damit reinspielt, weil ich kann das halt so fühlen, weil solche Jobs, wie Ines hier gezeigt hat, die hatte ich halt schon. Mhm. Ne, ich hab genau sowas schon gemacht. Ich hab irgendwelche Japaner in irgendwelche Restaurants nachts geführt, musste dann vor der Tür 3 Stunden warten, bis die fertig mit Essen waren und sie dann wieder mit der Limousine nach Hause fahren. Ich hab sowas schon gemacht. Ich hab genau solche Leute, wie da in dem Film halt ganz gezeigt werden, solche Anzugträger. Zwar nicht so extrem, natürlich immer, ich meine, ich komme ja aus der Entertainment-Branche, da läuft es immer noch ein bisschen entspannter so, aber so von der Art her, ja, dieses 24-7 Bereitschaft haben, morgens um 4 irgendwie im Hotel angerufen werden, ey, wir müssen irgendwas noch schreiben und du musst jetzt irgendwie um 6 jemanden abholen und in ein Hotel bringen und da ist irgendwer auf einer Party zusammengebrochen, der hat aber um 10 ein Interview, hol den mal ab und mach den mal frisch. Das hab ich alles erlebt, komplett. Genau so. Ich kann das halt so nachvollziehen und du peilst es halt irgendwann selber nicht mehr, weil du so krass in dieser Bubble drin bist und weil du halt denkst, ja, es muss halt sein, ist mein Job und muss dafür halt 24-7 brennen und so, dass du gar nicht merkst, wie krass am Arsch du einfach irgendwann bist und dass dir eigentlich auch keiner dafür dankt. Ich hat's ja auch gar nichts gebracht, weil ja, du bist halt ja quasi nur der Macher so, ne, der Umsetzer, aber eigentlich hast du nichts zu melden. Das ist bei ihr genauso. Sie ist ja eigentlich auch nur so die Hampelfrau von hier dem Henneberg, so. Das kann natürlich gut sein, klar. Das ist, da habe ich auf der persönlichen Ebene halt einfach komplett relaten können, weil ich das kenne. Und ich das schön fand, wie der Film das aufbricht, um zu hinterfragen, so, ey, sag mal, checkst du noch, für was du eigentlich lebst? So, das fand ich halt sehr, sehr krass. Und deswegen hat er bei mir halt super funktioniert. Also ich habe den sehr, sehr gefeiert.
Gut. Schön.
Und somit war ein Oscar-Film, wo ich wirklich keinerlei Angst haben mehr musste. Ich meine, klar, ich habe, also, ne? Angst. Aber wo ich komplett verstanden habe, warum er ausgezeichnet ist. Ich habe genau verstanden, was die Leute darin sehen. Und das, da war ich mal sehr zufrieden, dass ich mal einen Film hatte, wo ich das wirklich so nachvollziehen konnte.
Ja. Das ist doch schön. Das freut mich aber.
Na, siehst du, ich gebe dir einen Film, den ich mag, den fandst du doof, und du gibst mir einen Film, den du doof findest und ich mag. Das ist aber auch schön.
Ja, wir sind sehr diametral, was das angeht. Dann.
Was
hast du denn für die nächste Ausgabe für mich, während meine Hand hier abgeschleckt wird?
Wow. Das klingt im Kontext von Toni Erdmann falsch, aber wir machen einfach weiter.
Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist.
Sie möchte Liebe geben. Ja. Und ich möchte dir auch Liebe geben, aber anders, nämlich in Form eines Filmes, den ich auch sehr mag, der ein, ja, doch schon moderner Klassiker ist, auch so in seinem Genre zumindest, und dessen Regisseur halt natürlich auch sehr pluralisiert. Und ich
polarisiert.
Ist schon spät. Und ich möchte mal behaupten, er wird dir gefallen. So rein ins Blaue geraten. Aber ich weiß ja nicht. Weiß es ja nie. Vielleicht wird es auch ein Hexen 2 für dich. du guckst dir fürs nächste Mal folgenden Film an.
Na? Irgendwann musste das
da
ja kommen.
Da kommt schon ein dickes Stöhnen.
Ich musste mal bei der Untertitelung eines Interviews des Regisseurs helfen. Ich habe Sätze 5-mal abgespielt und immer noch nicht verstanden, was der Kerl gesagt hat.
Das wird dir bei dem Film auch so gehen, die ich dir jetzt gegeben habe.
Ja, Marsch,
den
gucke ich auf Deutsch.
Es sei denn, du guckst Untertitel oder Deutsch.
Ja, Snatch, Schwein und Diamanten. Kann ich mir nicht nur ein Highlight-Reel angucken? Mit den Sprüchen.
Ich dachte, du wärst pro Guy Ritchie, scheinbar nicht.
Boah, das ist halt für mich Richtung Gangsterfilm. Und Guy Ritchie macht gute Gangsterfilme und das ist für mich langweilig.
Hey, Moment, was? Es ist langweilig für dich, dass er gute Filme
macht? Dass er Gangsterfilme macht.
Achso, und Gangsterfilme, aber.
Ja, Sprüche wie Zucker.
Aber es ist ja Mafia-Gangster. Ja,
nee, aber es ist halt trotzdem Assis. Und so Sprüche wie.
Es ist Assis.
Wie Stück Zucker, nee, danke, bin süß genug. Ist halt schon gut, aber. Oh nee, ja. Muss ich durch.
Aber ich kann dir nur sagen, allein, also wenn du auf Deutsch guckst, ja, völlig legitim für mich. Wir haben ja hier keine Vorschrift, was die Sprache angeht. Aber wenn du ihn auf Deutsch guckst, dann tu mir bitte noch nur einen Gefallen, dann guck ihn bitte zumindest guck dir mal an, ein paar Szenen im Film dann, wenn Brad Pitt am Start ist.
Ja, den verstehst du halt gar nicht.
Den im O-Ton bitte. Weil das ist halt so lustig.
Ja.
Das ist, als ob du jemandem eine Packung irgendwie Pommes in den Mund schüttest, eine gefrorene, so eine Fertigpackung Pommes, und dann soll er bitte einmal das Alphabet vorsagen.
Aber ja. Ich glaube, das wird eine spannende Folge.
Okay, dann hau raus. Was darf ich gucken?
Ich bin mal zurückgegangen und habe geguckt, wann das letzte Mal so richtig aktiv Scheiße bei uns war.
Oh je.
Und also Oktober mit Der bewegte Mann war so das Letzte, wo man so aktiv.
Ja, wobei das ja trotzdem, ja, okay, also ja, scheiße.
Den fanden wir scheiße.
Aufgrund diverser Tatsachen im Film. Aber ich dachte, du meinst jetzt wirklich so scheiße, so absichtliche Scheiße, so ärgern, jemanden ärgern scheiße.
Ja, richtig.
Das hatten wir jetzt wirklich länger nicht mehr. Und das fand ich jetzt bei bewegte Mann jetzt auch nicht direkt.
Nö, aber ich dachte mir, so Mensch, es wird mal wieder Zeit dafür.
Oh nein.
Hast du schon von diesem großartigen polnischen Meisterwerk gehört?
Nein. Nein.
Oh, das wird gut.
Nein.
Ja, geil, dann haben wir beide.
Mein Mikro ist übrigens nicht kaputt, ich habe nur gerade meinen Kopf in meine Hände.
Dann haben wir beide Filme, auf die wir richtig Bock haben. Nice.
Ist das dein Ernst?
Ja. Wir hatten, es gibt ja immer diese Diskussion, soll man.
Ich will den nicht gucken. Ich habe darüber schon alles gelesen und alles war scheiße.
Soll man moralisch verwerfliche Sachen besprechen oder einfach der Vergessenheit einfach überlassen? Ich habe über diesen Film schon mal in einem Jahresrückblick gesprochen und ich finde, in diesem Kontext dieses Podcasts hier könnte man noch mal so sich alles von der Seele reden. Und auch relativ aktuell, denn der zweite Teil kommt demnächst.
Es kommt ein zweiter Teil?
Es ist eine Trilogie, Brudi.
Willst du mich verarschen?
Magst du vielleicht noch mal sagen, um welchen Film es sich handelt?
Ja, ich wollte gerade sagen, es geht um 365 Days, Netflix, ne? Also quasi 50 Shades of Grey, nur in schlimm.
Ja.
Oder? Das fasst erstmal grob zusammen, ja. Oh nein, ey, ich habe schon alles über diesen Film gelesen. Ich will den nicht gucken.
Also die beste Zusammenfassung des Films ist es, stell dir einen mittelalten, dicken Mann vor, der eine hübsche Frau entführt und sagt, in einem Jahr wirst du mich lieben. Und sie einsperrt. Das ist dieser Film. Nur der Typ ist heiß.
Wow, das macht's besser.
Ja.
Ach Gott, das wird schlimm. Krass. Ich wollte den wirklich nicht gucken. Ich meine das ganz ernst. Ich wollte den wirklich eigentlich nicht gucken.
Ja, verstehe ich. Ich musste ihn für die Arbeit gucken, witzigerweise.
Und dann dachtest du dir, nee, die Schmach, die muss der alte Hacker auch ertragen.
Naja, ich habe den ja schon vor einiger Zeit geguckt. Also, aber das ist mir brennend heiß eingefallen, dass es diesen Film noch gibt. Weil ja jetzt aus irgendeinem Grund suchen die Leute wieder nach dem zweiten Teil. Vermutlich können die Facebook-Hausfrauen es nicht abwarten, dass es weitergeht. Aber dazu dann.
Aber gibt's wirklich Leute, die den gut, egal, das diskutieren, ist das
nächste, in der nächsten Ausgabe.
Das diskutieren wir das nächste Mal, ja.
Wird geil.
Ja, bestimmt.
aber wie gesagt, wir hatten lange keine moralisch verwerfliche Kacke mehr, deswegen war es allmählich mal wieder Zeit.
Ja, muss ich durch. Muss ich durch. Na gut, dann Snatch und 365 Tage.
Ah, es kommt sogar. Ich habe mal geguckt, das letzte Mal, wo ich dich richtig ärgern wollte, war mit Fallen und das war im März letzten Jahres.
Oh ja, Fallen, stimmt. Ja. Ja, ich merk schon. Du willst wieder einen Kampf ausbrechen lassen.
Ah, es wurde mal wieder Zeit, mein Lieber.
Es wurde wieder Zeit, ja. Na gut, guck ich mir an, weine dabei vielleicht mein Kissen und dann.
Guck es als Komödie und schreib dir alles auf, was einfach unendlich dumm ist und dann geht es einigermaßen.
Ich werde das tun und dabei Gin Tonic trinken.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist das Mindset für diesen Film. Alles klar. Dann nächstes Mal Snatch, Schweine und Diamanten und 365 Schweine und Diamanten, 365 Tage.
Das passt und erstaunlich gut.
Da haben wir schon den Titel für nächste Folge. 365 Schweine und Diamanten, ja. Das ist doch schon gesetzt. Und dann danke dir, Matze.
Bitte.
Danke, liebe ZuhörerInnen da draußen, fürs fleißige Schaubefehl hören. Kommt auf unseren Discord und schnackert mit uns. Das finden wir toll. Findet ihr in der Shownotes den Link und dann können wir da ein bisschen über Filme talken und anderen Kram. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit schlimmen Filmen. Wir freuen uns schon sehr.
Bis denn.
Macht's gut.